Hallo und herzlich willkommen zu Changemaker, dem Podcast für Zukunftsgestalterinnen und Zukunftsgestalter von und mit Gerald Ziegler. Es erwarten Sie inspirierende Gespräche mit Visionären und Vorreiterinnen aus Wirtschaft, Kultur und Wissenschaft. Alles Zukunftsgestalter, die für glückliche und erfüllte Menschen in einer gesunden, enkeltauglichen Arbeitswelt brennen. Unsere heutige Changemakerin
Jutta Kalitz-Schweiger. Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, und vor allem auch ein herzliches Willkommen dir, liebe Jutta. Ich freue mich, dass wir heute die Gelegenheit haben, einen Online-Podcast mit dir wieder mal aufzunehmen.
Vielen Dank, lieber Gerald, dass ich dein Gast sein darf heute. Ich freue mich sehr auf unser Gespräch.
Schön, dass du dir die Zeit genommen hast, und ich freue mich auch schon sehr auf unser Gespräch. Wir hatten ja kürzlich erst ein Gespräch, wo du mich interviewt hast, und heute ist es umgekehrt. Heute bin ich an der Reihe und darf dir die Fragen stellen.
Ich freue mich schon. Das war sehr intensiv mit dir, das Gespräch. Es war wirklich sehr bereichernd. Vielen Dank nochmal.
Gerne. Und für alle, die zuhören, können sich ja dann das eine oder das andere Gespräch dann anhören, je nachdem, wie sie das gerne möchten. Liebe Jutta, ich beginne meinen Podcast immer damit, dass ich meine Gäste frage, wer ist denn dieser Mensch? Wer ist denn diese Jutta, wenn man alle beruflichen Rollen und Aufgaben weggibt? Wer ist denn die Jutta als Mensch? Könntest du da unseren Zuhörerinnen und Zuhörern etwas dazu sagen?
Ja, das ist eine total schöne Frage, finde ich. Und gleichermaßen ist sie auch wirklich schwierig zu beantworten. Ich würde sagen, ich bin ewig Lernende. Ich liebe es tatsächlich zu lernen. Und ich liebe dieses Gefühl, nie anzukommen. Ich hatte gerade heute Morgen ein Gespräch mit einer Frau, die gesagt hat, aber das Ziel ist mir immer so wichtig und dann möchte ich doch das Ziel erreichen. Und bei mir ist es gerade ganz oft so, dass ich das Gefühl habe, ich möchte dieses Ziel gar nicht erreichen, weil ich genieße den Prozess so sehr und ich genieße es auch, immer langsamer zu werden. Es ist auch so, dass ich beispielsweise nicht so gerne mit dem Fahrrad fahren möchte. Ich möchte viel lieber zu Fuß gehen, weil ich dann mehr sehen kann. Und so ist es auch bei allem, was ich lerne und was ich tue. Ich lasse mich sehr gerne treiben und nehme mir die Zeit, eben auch diese Schleifen rechts und links zu gehen. Und ich glaube, das ist tatsächlich etwas, was mich mein Leben lang begleitet hat und mich einfach bis heute sehr bewusst, damals unbewusst, tatsächlich auch ausmacht. Und das, was mir dann begegnet, das versuche ich mit großer Klarheit und auch tatsächlich mit Präzision, das sind zwei Sachen, die mir wahnsinnig wichtig sind, zusammenzufassen und das möglichst auch weiterzugeben. Teile gerne mein Wissen. Ja.
Ja, das ist schön. Das spürt man und merkt man auch, wenn man auch auf deine Homepage sieht. Da gibt es ja einen ganz großen, bunten Blumenstrauß an verschiedensten Tätigkeiten, Angeboten, die du anbietest. Vielleicht kannst du den Zuhörerinnen sagen, was sind so aktuell, weil du ja auch als Lernende unterwegs bist, das ändert sich damit ja auch vermutlich, so deine Arbeits- und Tätigkeitsschwerpunkte.
Mein großer Schwerpunkt ist mein Akademieprogramm, das ich entwickelt habe. Das ist zu meiner Methode Solover. Ein Programm, das richtet sich an Führungspersonen und auch an Coaches. Und ich habe diese Zielgruppe zusammengedacht, tatsächlich, weil sie in meinen Augen zusammengehört. Ich weiß, dass wir da noch nicht sind, aber ich möchte, dass wir dahin kommen. Und ich weiß auch, dass es immer so eine gewisse Irritation gibt, wenn ich das so anspreche. Und das ist genau die richtige Diskussionsgrundlage, finde ich, die es braucht, um eben neu zu denken. Und dieses Programm oder auch die Methode Solover ist dafür konzipiert, Sicherheit in Unsicherheit zu empfinden. Wir befinden uns in der großen Unsicherheit permanent. Führungspersonen und Coaches begegnen Menschen, die sich immer unsicherer fühlen, fühlen sich aber auch selbst immer unsicherer, weil vielleicht altbewährte Methoden gar nicht mehr so funktionieren, wie sie mal funktioniert haben. Überall wird nach Transformation gefragt, überall braucht es Innovation. Und das, was ich gelernt habe, ist die Wissenschaft des kreativen Denkens, die aus 4 Schritten besteht: klarstellen, Ideen generieren, entwickeln und umsetzen. Und ich habe sehr lange diese 4 Schritte völlig intuitiv getan, so wie wir alle Menschen es getan haben. Und dann habe ich gelernt, eben diese 4 Schritte bewusst zu tun und auch die Präferenzen, die wir Menschen haben, wenn wir diese 4 Schritte gehen im Denkprozess, die zu messen. Und das mache ich mit Foresight, mit der Methode von Foresight. Da werden eben diese Präferenzen gemessen und da können wir feststellen, an welchen Stellen dieser 4 Schritte Menschen aufblühen. Also was macht ihnen richtig viel Freude? Gewinnen sie Energie? Und an anderen Schritten verlieren wir Energie. Und das ist völlig wertfrei, denn wir können alle diese 4 Schritte gehen. Wir tun das ja auch. Und der große Mehrwert ist, eben festzustellen, wo blühe ich auf und wo blühst denn du auf? Und vielleicht ist das an ganz unterschiedlichen Stellen. Und wenn wir das wissen und uns darüber bewusst sind, dann können wir feststellen, dass unser Verhalten und unsere Kommunikation genau davon getrieben ist. Denn das beinhaltet eben die Kernfragen auch, die wir dann in uns tragen, die wir beantwortet wissen möchten. Und darauf basierend habe ich festgestellt, dass es nicht nur Antworten gibt, die kognitiv beantwortet werden können, mit Zahlen, Daten und Fakten und vielleicht Historien zu bestimmten Vorgängen, sondern dass auch unser Körper uns ganz viele Antworten dazu gibt. Und das war so der Anlass, den ich hatte, um diese Methode Solovea auf Foresight basierend aufzubauen und zu entwickeln. Und was ist es dann am Ende? Es ist eigentlich ein roter Faden durch den kreativen Problemlösungsprozess, der kognitive und somatische Methoden anbietet, um diese Schritte zu erleichtern. Besonders an den Stellen, wo wir vielleicht Energie verlieren könnten. Und dieser rote Faden, der ist es eigentlich, der dann die Sicherheit bietet. Das ist so ein bisschen wie das Sicherungsseil vielleicht beim Klettern. Wir können weiter klettern und wir können weitergehen und wir müssen das Risiko eingehen. Wir wissen aber, dass wir uns festhalten können. Oder auch zurückkehren können an diese Stelle, weil es immer wieder der gleiche Prozess ist und der passiert nicht linear, sondern der passiert gleichzeitig, weil wir in einer Welt leben, in der es immer mehr Informationen immer schneller gibt und sich Situationen auch ganz, ganz rasant verändern können und wir eben sehr flexibel sein müssen in dieser Komplexität. Wir müssen Entscheidungen treffen, auch Zwischenschritte. Und genau, dafür habe ich diese Methode entwickelt.
Da war jetzt ganz viel an Information drin.
Ich weiß.
Können wir noch einmal für die Zuhörerinnen und Zuhörer einen Schritt zurückgeben? Und zwar, ich glaube, dass diese 4 Schritte dieses kreativen Denkens nicht bei allen bekannt sind. Vielleicht kannst du diese 4 Schritte noch einmal erläutern und auch sagen, was in diesen 4 Schritten passiert. Und dann würde ich gerne diesen Faden weiterspinnen mit dem Solovea, beziehungsweise auch mit dem Foresight. Aber zuerst einmal die 4 Schritte.
Genau. Also, wir alle haben Herausforderungen. Und um Herausforderungen zu lösen, gehen wir jeden Tag vollkommen intuitiv ungefähr 20.000 Mal 4 Schritte. Und das sind die Schritte des Klarstellens. Also, welche Herausforderungen haben wir eigentlich? Dann gehen wir in die Abstraktion. Welche Möglichkeiten haben wir, um die Herausforderung zu lösen? Das nennt man Ideengenerierung. Der dritte Schritt ist dann die Entwicklung von einer Idee hin zu einer umsetzbaren Lösung. Das ist so das Zu-Ende-Denken, der Feinschliff. Und der vierte Schritt ist die Umsetzung. Und all das machen wir 20.000 Mal am Tag oder mehr.
Oh, darum bin ich am Abend so müde.
Ja, und das machen wir jedes Mal dann, wenn wir eine Entscheidung treffen. Und es gibt das natürlich wirklich in mikrokleinen Entscheidungen, ja. Beiß ich in den Apfel oder lasse ich es sein? Nehme ich den Stift oder nicht? Nehme ich das Telefonat an oder nicht? Also all diese Entscheidungen. Aber es sind eben auch die ganz, ganz, ganz großen Prozesse in den Unternehmen, die in genau diesen vier Schritten erfolgen oder erfolgen sollten.
Woher kommen diese vier Schritte?
Die vier Schritte sind tatsächlich unsere Kreativität.
Okay.
Das ist das kreative Denken. Und das kreative Denken ist übrigens eine der wichtigsten Zukunftskompetenzen, wenn man dem World Economic Forum Glauben schenken darf und den Messungen dort. Es steht auf der Liste der Top 10. Und wenn man kreatives Denken als Hashtag eingibt in der deutschen Sprache, dann gibt es überhaupt keine Meldung dazu. Vielleicht die von mir. Wenn man das im Englischen aber eingibt, dann gibt es ganz, ganz viel Beachtung zum Creative Thinking. Das ist etwas, das dort schon viel weiterentwickelt ist. Und Dr. Puccio und Blair Miller haben in den 90er Jahren eine Doktorarbeit über das kreative Denken geschrieben und haben Foresight entwickelt. Und haben sich eben richtig um diese vier Schritte gekümmert und haben herausgefunden, dass man messen kann, an welchen Stellen eben Menschen dort Energie gewinnen oder verlieren.
Und das Foresight ist basiert quasi auf diesen vier Schritten, damit das einfach für die Zuhörerinnen noch einmal klar wird. Und dann geht es darum herauszufinden, wo ist einfach, welcher Schritt ist der, der mir ja einfach Spaß macht und Energie gibt und an welcher Stelle tue ich mich schwer, oder? Ist das so richtig so interpretiert?
Genau. Und es ist beispielsweise so, das hilft den Hörerinnen vielleicht, das auch noch ein bisschen zu verstehen, es ist beispielsweise so, dass Menschen mit hohen Präferenzen in der Klarstellung, die lieben Details, die wollen alles wissen, die möchten Fragen stellen, die wollen alle Zahlen, Daten, Fakten sammeln. Wohingegen Menschen mit hohen Präferenzen in der Ideengenerierung überhaupt keine Lust auf Details haben. Das interessiert die nicht. Die möchten am allerliebsten eine gute Story hören, etwas, was ihre Fantasie beflügelt. Und das bedeutet ja schon, dass wir diesen beiden Menschen nicht das gleiche Briefing geben sollten.
Oder wenn sie zusammenarbeiten sollten, dass sie verstehen, wie der oder die andere tickt und warum der jetzt diese Details haben möchte.
Und so geht es eben weiter auch in den anderen Schritten. Und wenn ich als Führungsperson über meine eigenen Präferenzen Bescheid weiß und mir jetzt vielleicht vorstelle, ich bin Umsetzerin, dann interessiert mich ja gar nichts, was vorher passiert. Ich will einfach nur wissen, was ist die Lösung? Was kann ich jetzt auf die Straße bringen? Und wenn ich aus diesem Impuls heraus unbewusst nur dem folge und alle anderen drei Schritte, die gleichwertig wichtig sind, eben nicht genauso wichtig erachte, kann es sein, dass mir ganz viel Potenzial verloren geht. Denn wenn ich nicht weiß, was wirklich die Ursache meiner Herausforderung ist, dann arbeite ich womöglich an den Symptomen. Dann entwickle ich vielleicht Ideen weiter, die gar nicht für die Ursache dieser Herausforderung bedacht sind. Und da ist ganz, ganz viel Raum und ganz viel Luft nach oben, um tatsächlich das Wohlbefinden auf der einen Seite, die Kommunikation, aber auch tatsächlich die Leistungen stark zu verbessern.
Du hast ja auf dem basierend eine eigene Methode oder diese weiterentwickelt zu Solovea.
Genau, und das ist tatsächlich hauptsächlich deshalb entstanden, weil immer in diesen Gesprächen und auch so Team-Workshops dazu natürlich ganz viele Aha-Momente stattfinden, wo es heißt, ich wusste, du bist ein solcher Denker und mir war ja klar, dass du deshalb so oft an meinem Schreibtisch stehst und so viele Fragen stellst, beispielsweise. Und das passiert und dann passiert aber auch etwas, was natürlich damit zu tun hat, dass wir uns wie ertappt fühlen. Irgendwo hat ja jeder so einen eigenen inneren Schweinehund und verliert Energie und möchte dann diesen Schritt, wo die Energie verloren geht, vielleicht unbewusst vermeiden. Und wenn man sich das dann bewusst macht, dass das da ist und wir jetzt identifiziert haben, an welcher Stelle das ist, dann ist das manchmal sehr emotional und gar nicht so einfach. Und das hat natürlich auch Auswirkungen auf den privaten Sektor. Das ist dann halt nicht nur im Unternehmenskontext betrachtet, sondern da wird einem dann plötzlich klar, ach Gott, deshalb versteht mein Mann mich nicht. Deswegen haben wir zu Hause so viel Raubereien. Also es hat ja mit allem zu tun. Wir sind Menschen. Ja. Und weil es eben so emotional ist, habe ich oft nach einer Methode gesucht, auch die mir helfen kann, in meiner Ruhe zu bleiben und dann den Menschen eben auch etwas mitzugeben, was sie selbst wieder in die Ruhe bringt und sie mit sich Verbundenheit spüren lässt und sich nicht verunsichern lässt, dadurch, dass ihnen etwas bewusst wird. Und auch, um einfach ein bisschen Weichheit reinzubringen, dazu, dass nicht jeder Mensch alles alleine tun muss, sondern dass wir einander brauchen und eigentlich immer viel, viel besser sind, wenn wir uns zusammentun. Wir sind wesentlich kreativer und viel leistungsfähiger, wenn wir uns zusammentun.
Das kann ich nur unterschreiben und das ist ja auch die, ja, auch so mein Gedankengut oder mein Ansatz, dass es einfach ein neues Wir braucht. Aber es ist für Menschen, ich habe es jetzt gerade gestern wieder in einem Teamworkshop erlebt, oft ganz schwer zu verstehen, dass die eigene Sichtweise nicht die gleiche Sichtweise ist wie von den Kolleginnen und Kollegen. Kannst du da irgendetwas anbieten aus deinem Programm heraus, wo du sagst, es erleichtert, diesen Unterschied zu auf der einen Seite mal zu verstehen, aber den auch dann zu akzeptieren und in der dritten Folge auch wertzuschätzen? Ich glaube, es geht ja auch darum zu sagen, es ist ja wunderbar, dass der andere eine völlig andere Art und Weise hat, die Themen oder die Probleme anzusehen.
Ja, also zum Ersten ist es so, dass ich nichts davon halte, Dinge anzubieten, die so aus der Kiste kommen und sagen so, das hilft allen. Sondern ich nutze diese Foresight Mindset Reveals, heißen sie. Also wir identifizieren das Mindset eines Menschen beziehungsweise eines Teams. Wir können das nämlich auch für Teams messen. Und wenn wir das tun, dann ist das im Grunde eine große Klarstellung. Denn wir identifizieren ja, an welcher Stelle blüht dieses Team auf und an welcher Stelle verliert es vielleicht Energie. Und das bedeutet, dass wir dann daraufhin natürlich in Trainings gehen können, aber ganz gezielt. Genau an der Stelle, wo es gebraucht wird. Und wir müssen uns nicht um den gesamten Prozess kümmern. Das können wir auch tun, wenn es gewünscht ist, dass eben dieser gesamte Prozess in einem Unternehmen dann stattfinden soll und sich tatsächlich in der gesamten Arbeitsweise auch widerspiegeln soll. Wo es wirklich im 1:1 direkt schon hilft, ist beispielsweise, wenn wir sagen, wir schreiben so sogenannte Vorstellungstexte für Onboarding-Prozesse zu unseren Denkprofilen und sagen zum Beispiel, mein Name ist Jutta, mein Denkprofil ist das einer Integratorin. Das bedeutet, dass meine Denkpräferenzen sehr ausgeglichen sind in allen 4 Schritten. Ich befinde mich quasi in der Mühelosigkeit. Das macht mich zu einer guten Moderatorin durch den Problemlösungsprozess. Das kann aber auch sehr anstrengend für mich werden, wenn es eben sehr hohe Präferenzen gibt, die hier vielleicht in diesem Team vertreten sind, den ich mich dann unterwerfe, weil ich so einen großen Wunsch nach Ausgleich habe. Und das ist tatsächlich so, ich bin Integratorin. Und das ist für ganz viele Menschen, die eben sehr hohe Präferenzen irgendwo haben, ganz schwer zu verstehen, dass Menschen überhaupt einen Wunsch haben, diesen Prozess so ausgeglichen zu gehen, so eine Fairness walten lassen möchten. Und deswegen sind diese Vorstellungsrunden sehr wertvoll und das sind so Produkte, die ich dann sozusagen anbiete, dass wir gemeinsam diese Texte schreiben, damit sich die Teams zukünftigen neuen Teammitgliedern vielleicht auf diese Weise vorstellen können, damit die Zusammenarbeit von Anfang an sehr wertschätzend und auch sehr, sehr gezielt geplant werden kann. Das andere, was wir tun können, ist eben, wie ich schon gesagt habe, tatsächlich mit Methoden zu arbeiten. Es gibt ganz viele Methoden, die dann für die Klarstellung, für die Ideengenerierung, für die Entwicklung oder für die Umsetzung gedacht sind. Und ich kombiniere das dann immer auch damit, dass ich Nervensystemregulationsarbeit mache, in Form von Atemarbeit, um eben wieder Ruhe reinzubringen, was ich für besonders wichtig halte, wenn es jetzt im Unternehmenskontext gesprochen auch wirklich um was geht. Also wenn die Zeit sehr knapp ist, wenn die Budget sehr knapp ist oder wenn es sogar so ist, dass wir uns nicht mehr in der Komplexität befinden mit der Herausforderung, sondern vielleicht schon im Chaos. Und dann brauchen wir vor allem eins, wir müssen Ruhe walten lassen und einfach erstmal wieder klar denken können und in diesen Zustand zurückkommen. Und deshalb ist die Kombination mir einfach sehr wichtig.
Da würde ich noch gerne bei dem Thema des Atems bleiben, weil ich so einen Eindruck habe, dass zumindest bei mir das Thema Atmen gerade an ganz vielen Stellen aufploppt.
Ja.
Von Menschen, mit denen ich begegne, mit denen ich zu tun habe und so weiter. Kannst du den Zuhörern sagen, was aus deiner Sicht die Bedeutung des Atems ist und warum das, auch wenn man ganz bewusste Atemtechniken anwendet und dann auch natürlich welche es da gibt, dass man da auch zu seinen inneren Ressourcen kommt und dass man da Dinge in Gang setzen kann, Prozesse in Gang setzen kann, die einem ja neue Erkenntnisse, neue Einsichten auch liefern für über einen selbst. Du bist ja auch eine Trainerin für dieses Breathwork, wie das so jetzt neu heißt.
Genau.
Oder ich weiß nicht, ob es neu ist, aber.
Ja, wir nennen es Atemarbeit oder Breathwork. Genau, es ist das Gleiche gemeint. Unser Atem hat einen direkten Draht zu unserem Nervensystem. Und deshalb brauchen wir unseren Körper, wenn wir wichtige Entscheidungen treffen und komplexe Probleme lösen wollen. Und es ist so, dass wir durch unsere Kultur gelernt haben, unseren Geist zu nutzen, also kognitiv an Problemlösungen heranzugehen, um dann unseren Körper zu beeinflussen. Das ist, was wir gelernt haben. Niemand hat uns gelehrt, das haben wir verlernt sozusagen, dass wir unseren Körper nutzen, um daraufhin Entscheidungen zu treffen. Und dann eben unseren Geist zu beeinflussen. Und ich bin der Meinung, es ist Zeit, wieder beides zu nutzen. Und damit eben tatsächlich auch das Potenzial voll auszuschöpfen, was in uns Menschen steckt. Denn unser Körper hat eine große Weisheit in sich. Es ist zum Beispiel so, dass unsere innere Kommunikation zu 80-90% von unten nach oben stattfindet. Was bedeutet, dass unsere Nervenfasern, also 80-90% unserer Nervenfasern, die Informationen vom Körper zum Gehirn transportieren, aber nur 10% vom Gehirn zum Körper.
Spannend.
Das muss man sich mal vorstellen. Und ja, also wir verarbeiten fast 100%, also 99% steht in den Studien, dessen, was wir im Leben erleben, unbewusst. Wir verarbeiten es unbewusst. Unser bewusster Verstand macht also nur einen ganz winzigen Teil, also nur 1% dessen aus, wie wir Informationen wahrnehmen, verarbeiten und auf sie reagieren. Und mit der Atemarbeit ist es eben so, dass wir diesen Zugang wiederherstellen können. Und das, finde ich, ist tatsächlich eine Quelle an wahnsinnig viel Informationen auf der einen Seite, aber auch Weisheit auf der anderen Seite, die in uns steckt. Das ist nichts Neues, das ist nichts, was wir trainieren müssen, das ist bereits da. Andererseits ist es aber auch so, dass wir natürlich vergangene Erinnerungen, die nicht so positiv sind oder auch sogar sehr belastend sind, Traumata, Stress und sowas alles in unserer Psyche speichern. Und deshalb speichern wir es natürlich auch in unserem Körper. Es steckt in jedem Muskel, in den Organen, in unserem Nervensystem. Und das ist eben auch das, was uns krank machen kann. Und ja, ich arbeite auf der einen Seite mit Nervensystemregulation. Das bedeutet, ich versuche über den Atem und über bestimmte Atemtechniken den Parasympathikus zu aktivieren, der uns in die Ruhe bringt, um dann in der Ruhe wieder entscheidungsfähig zu sein. Ich versuche auch über Atemmeditationen den Zugang zum Unterbewusstsein zu aktivieren, um große Fragestellungen über den Körper auch zu beantworten, über Fragen, die vielleicht in die Dankbarkeit gehen, vielleicht auch in visionäres Denken gehen. Dazu brauchen wir manchmal etwas mehr als nur eine Regulation. Da gehen wir dann auch mal in die Aktivierung, um unser Unterbewusstsein anzuzapfen, kann man fast sagen, um diese Quelle mal anzuzapfen. Und es ist wirklich erstaunlich, was da kommt und dass man in ganz kurzer Zeit, du kannst ja auch nochmal sagen, wie das für dich so ist, was du an Erfahrungen schon hast, Aber was man da tatsächlich an Erfahrung und an Wissen für sich generieren kann tatsächlich, was für eine wahnsinnige Quelle unser Körper ist. Und ich habe damals für mich selbst etwas gesucht und bin beim Atmen gelandet, weil ich tatsächlich etwas wollte, wo ich keine Matte brauche, nicht noch irgendein Gerät, nicht irgendwie einen speziellen Raum, sondern das kann ich an der Bushaltestelle machen, das kann ich an der Schlange im Supermarkt, im Auto, während der Fahrt, ich kann das überall machen. Es gibt natürlich bestimmte Atemtechniken, die sollte man dort nicht machen, aber die Regulation ist dort, kann man dort machen. Ich kann vor einem Vortrag einfach kurz auf den Gang gehen und im Gehen ein paar Schritte Nervensystemregulation atmen und dann mit einem ganz anderen Standing auf eine Bühne gehen und sprechen zum Beispiel. Also es gibt sehr schnelle Effekte, es gibt sehr schnelle Effekte, will ich sagen, und es gibt auf der anderen Seite auch, wenn wir wirklich in gutes Coaching oder Training gehen, gibt es unglaubliche Langzeiteffekte, die natürlich auch einen wahnsinnigen Einfluss auf unsere Gesundheit haben.
Das denke ich mir, weil ja eben genau der Atem eben die Verbindung zu unserem Körper herstellt.
Ja.
Und was ich so spannend finde, weil ich bin ja sehr stark auch mit dem Thema der Natur beschäftigt, die Entwicklungsprozesse naturbezogen, naturnahe auch abzubilden, weil ich denke, wir haben uns ja auch da hier völlig entfernt, wir sind ja völlig abgetrennt von der Natur. Und über den Atem ist es ja nachvollziehbar, dass wir eine verbundene Einheit sind. Weil das, was wir ausatmen, atmet der Wald und auch die Pflanzen wieder ein und umgekehrt. Das heißt, wir sind ja ein Teil des gesamten Systems und haben aber das Gefühl, wir sind irgendwie eine völlig eigene Spezies, die unabhängig von dem, was uns rundherum umgibt, sind wir da getrennt. Das stimmt einfach nicht.
Nee, das
Ja, weil
stimmt.
Da dürfen wir einfach ein Neues lernen und ein neues Bewusstsein auch entwickeln. Und wenn wir bei uns beginnen, und das finde ich wunderschön, wenn du das so sagst, mit einem bewussteren Atmen oder mit bewussten Atemmethoden oder Techniken, dann glaube ich, könnte uns auch bewusster werden, dass wir einfach ein Teil dieses Gesamtsystems sind.
Genau. Und was mir auch wichtig ist, ist tatsächlich, dass wir über den Atem eben eine sehr einfache Methode gefunden haben, die jederzeit jeder Mensch praktizieren kann, habe ich schon gesagt. Und darüber aber auch noch wieder einen Zugang finden kann zu ganz, ganz, ganz anderen Informationen, die eben tatsächlich auch Teil der Problemlösung sind. Und also mein großes Thema ist tatsächlich diese kreative Problemlösung. Ich möchte gerne Menschen Sicherheit geben, in herausfordernden Situationen zu wissen, sich selbst zu vertrauen. Ich kann das schaffen. Vielleicht nicht alles auf einmal heute, aber ich kann heute anfangen. Und ich habe alles, was es dafür braucht. Und es gibt von Antonio Damasio den somatischen Marker. Es gibt ohnehin von Antonio Damasio ganz wunderbare Literatur auch zu Mind-Body-Connection. Also, und über das Thema Bewusstsein kann man viel von ihm lernen. Und was ich eben auch nutze, und das ist eine ganz tolle Übung, die kann auch jede Hörerin, jeder Hörer gerne jetzt ausprobieren, wenn wir die Augen schließen und uns unsere aktuelle Herausforderung vorstellen und mit unserem Atem einchecken und mal schauen, wohin fließt der Atem? Vielleicht stoppt er an einer Stelle. Vielleicht gibt es irgendwo Spannungen, wo wir wirklich spüren, dass der Atem gar nicht weitergeht. Und uns dann fragen, ist das eigentlich meine Herausforderung, um die ich mich gerade drehe? Oder woher kommt die eigentlich? Und wo im Körper spüre ich das? Und wie motiviert fühle ich mich eigentlich gerade? Und wo spüre ich diese Motivation? Und dann kommen ganz häufig Antworten, die für sich sprechen. Also wenn ich die Motivation im Nacken spüre, dann ist das per se eigentlich ein Zeichen dafür, dass diese Herausforderung sehr viel mit Druck und Stress zu tun hat. Wenn wir schauen, dass die Herausforderung sich vielleicht anfühlt wie ein Kribbeln im Bauch, mehr so ein Verliebtheitsgefühl, dann können wir uns relativ sicher sein, dass das etwas ist, was wirklich wir wollen, was unseren Kernanliegen entspricht. Und deshalb finde ich, ist dieses Einchecken mit dem Atmen auch mit dem Atem auch immer noch mal so ein diesen Double-Check. Also tatsächlich so, als würde man wie so ein schützendes Haus über sich legen. Einfach, wenn man die Augen schließt und sich nur auf den Atem und auf sein Inneres konzentriert, kurz die Welt draußen lässt und nur aufs Innen hört und damit überprüft, bin ich hier gerade richtig? Ist es das immer noch, woran ich arbeiten möchte? Möchte ich hier wirksam sein? Ist es das, worauf ich einzahlen möchte? Und ich finde, diese Überprüfung wird immer wichtiger, weil es immer schwieriger wird, sich diese Pausen zu gönnen, diese Momente zu finden. Und mit dem Atmen ist es eben so, dass wir tatsächlich Momente kreieren können. Es sind nur Momente und die reichen schon.
Sehr interessant. Mein Podcast handelt ja auch und meine Arbeit handelt ja auch darum, dass ich gerne lebenswerte Arbeitswelten gestalten möchte. Und wenn ich dir da so zuhöre, dann ist das sicher eine ganz, eine wunderbare, ja, ich weiß gar nicht, ob ich es Methode nennen sollte, aber eine Haltung und eine Philosophie und eine Methode. Also für mich ist das mehr, was du jetzt gerade geschildert hast, als nur eine Methode, weil dann würde man es wieder so auf diesen kognitiven, auf die kognitive Ebene heben. Genau diese Lebens-Doppelpunkt-Werte, Arbeitswelten und eine Zukunft, in der wir alle gemeinsam leben wollen, die zu erreichen. Ich denke, das wäre eine wunderbare Sache. Die Frage, die sich noch zum Abschluss für mich stellt, ist, ganz persönlich finde ich es total interessant, spannend, wunderbar und auch nachdenkenswert und weiter verfolgenswert. Aber wie argumentierst du, wenn du Menschen begegnest, boah, bitte das Atmen, also was soll denn das? Ich atme eh jeden Tag und ununterbrochen. Ich muss einfach über die Dinge nachdenken. Also ich glaube, wir haben ja ganz viele Menschen, die noch so denken. Und hast du für diese Menschen vielleicht irgendeine, ich möchte fast sagen, eine Brücke hin zu dieser Haltung oder zu dieser Welt, die du uns jetzt gerade geschildert hast?
Ja, tatsächlich. Also natürlich begegnet mir das. Sehr viel Skepsis, sehr viel, was ist das für ein esoterischer Mist? Da, alles, volles Programm. Und ich muss sagen, ich habe mich sehr lange im Erklären versucht und habe mich vor einiger Zeit davon verabschiedet und lege großen Wert darauf, Räume zu kreieren und Erlebnisse zu kreieren. Also meine Workshops sind keine Workshops, wo Wissen vermittelt wird und angewandt wird, so nach Leitfaden, sondern es geht vielmehr ums Erfahrungen machen. Und um dahin zu kommen, weil natürlich die Skepsis auch groß ist, bin ich sehr froh über Foresight. Jetzt komme ich wieder zum Anfang, denn wir alle haben sehr viele Herausforderungen und die müssen gelöst werden. Warum sollten wir nicht alles nutzen an Potenzial? Und es gibt, glaube ich, eine Menge Menschen da draußen, die haben schon eine Menge versucht. Das mit dem Atmen haben sie vielleicht noch nicht versucht. Und so können wir auf der einen Seite das Kognitive nutzen, den Prozess und auch dieses handfeste Format, was dahinter steckt, und gleichzeitig aber den Atem nutzen, um es einfach, nennen wir es einfach Methode kurz, als Methode mit reinzubringen und es einfach mal auszuprobieren. Es kostet nichts extra.
So. Das ist gut,
weißt du, nicht extra. Und das kostet. Ist so, genau, und das ist tatsächlich etwas, ich tue es einfach. Ich wende es einfach an. Und das allererste, was ich tatsächlich mir angewöhnt habe, ist, ich praktiziere überhaupt nicht mehr, ohne nicht für innere Ruhe zu sorgen, bevor es losgeht. Und ich kann jeden, der zuhört, jetzt gerade dazu einladen, probiert das mal in eurem nächsten Online-Call, beim nächsten Meeting zu sagen, wir gönnen uns 60 Sekunden, um das, was bis jetzt stattgefunden hat, zu verabschieden. Wir schließen die Augen und atmen einfach für 60 Sekunden nur durch die Nase ein und aus.
Ich würde sagen, das gönnen wir jetzt unseren Zuhörerinnen und Zuhörern.
Und das, ja, und das wirkt Wunder.
Wir lassen jetzt einfach 60 Sekunden Atemzeit, Atempause und dann schauen wir, was passiert ist. Ja, vielen Dank. Ein Podcast, bei dem nicht getan, nicht gesagt wird, nur geatmet wird, habe ich auch noch nicht produziert. Alle, die das beim Autofahren hören, natürlich die Empfehlung, die Augen nicht zu schließen.
Bitte nicht.
Auf den Atem zu achten, ohne die Augen zu schließen. Ja, liebe Jutta, vielen herzlichen Dank. Das war wirklich sehr berührend. Ich denke, wir werden einige deiner Tipps und Hinweise auch in den Shownotes verlinken. Vielleicht hast du auch die eine oder andere PDF-Datei für eine Übung, dann können wir die gerne auch verlinken, beziehungsweise auch auf deine Website verlinken. Und ja, und ich freue mich, wenn wir uns bald wiederhören, denn ich denke, unsere Themen sollten noch weiter vertieft werden.
Das würde mich sehr freuen, lieber Gerald. Vielen, vielen Dank für den Raum und deine schönen Fragen.
Sehr gerne. Vielen Dank für deine Zeit und deine wunderbaren Antworten.
Danke, dass Sie heute beim Changemaker Podcast dabei waren. Mehr Informationen dazu finden Sie in den Shownotes und auf www.thechangemaker.at. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, dann vergessen Sie nicht, den Podcast zu abonnieren. Wir freuen uns auf Ihre Reaktionen, Gedanken oder Fragen auf podcast@thechangemaker.at. Oder vielleicht möchten Sie uns auch eine Zukunftsgestalterin empfehlen? Wir wünschen Ihnen eine wunderbare Zeit. Bis bald bei der nächsten Folge des Changemaker.